NDR Info. Nachtclub.
So bei mir im Studio in der zweiten Stunde ist, wie gesagt, Todd Campbell von der Band Stars. Und sie haben ein neues Album, das siebte Album von der Band aus Kanada. No One Is Lost heißt das gute Werk. Und wir hören jetzt das Stück Trapdoor. Also Trapdoor von Stars, von dem aktuellen Album No One Is Lost. Und bei mir im Studio ist Todd Campbell from the band. Hi, how are you doing?
Good, how are you, man?
Good to see you.
Good to see you.
Checking my listings, you were here last time, 2006. So,
yes.
So it's high time you came back to our station.
I think so. I should be here every time. I love this station. It's like you've walked back in time. It's beautiful.
Yeah.
It's extremely euro.
Yeah, a bit kind of like something post-war about it.
Yes, yeah. It's beautiful. Yeah, it's very much how one imagines sort of, I don't know, 1960s Europe.
Right.
I feel like I should be wearing thinner trousers.
Er meinte, er mag das hier beim NDR. Er meinte, er fühlt sich zurückversetzt in die 60er Jahre. Er meinte, er hat das Gefühl, er sollte sich eigentlich anders kleiden. Es hat so ein 60er Jahre Feeling, das ganze Gebäude hier. So, of course, in those 9 years, in the one sense, a lot has happened. And in another sense, it hasn't, because, you know, you're still around. You're still making pop music kind of to save people's lives, you know what I mean?
Yeah.
It's essentially the same agenda, do you feel?
Yeah. Yeah, I do. I mean, it's one thing. Stars is one thing. And it's something that we wanted to do all our lives, but we didn't think we could. And it turns out that our lives are going by and we're still doing it. And I mean, I think that there is... You know, part of the people have been asking me lately, I guess, because we've sort of hit that time when we've been around for really a long 15 years, how have we done that? And I think the project of the band has never been to be cool. So we have freed ourselves from being cool and then not being cool anymore. And what we've chosen to write about and the way we've chosen to make records is that we... have made records that we feel people will listen to for a long time rather than records that we feel might be fashionable for a second. And so, you know, those things have built into the machine and it keeps it running
somehow. Ja, er meint, dass sie im Prinzip so ihren eigenen Wunsch erfüllt haben, dass die Band so eine Langlebigkeit hat. Und sie haben sich selbst unterschätzt. Sie wollten zwar immer... im Prinzip ihr ganzes Leben lang diese Band weiterführen. Und sie haben es nicht geglaubt, dass es möglich wäre. Sie haben gedacht, es würde irgendwann schief gehen und das war's. Aber sie haben es tatsächlich geschafft. Und sie sind inzwischen seit 15 Jahren dabei. Und er meinte, ein Schlüssel zum Erfolg ist möglicherweise, dass es nie eine coole Band war in dem Sinne. Und deshalb haben sie eine gewisse Freiheit gehabt. Es war befreiend, eigentlich nicht cool zu sein oder einen bestimmten Hypnosstatus zu haben. Und das bedeutet, dass sie einfach sich entwickeln konnten auf ganz natürliche Weise. Und es bedeutet auch, dass ihre Musik zeitlos ist. Und wenn sie Musik schaffen, dann schaffen sie Musik, die dann tatsächlich für eine langfristige Planung fast gedacht ist. Also Leute können in 10 Jahren also immer noch dasselbe empfinden, was sie dann 10 Jahre davor empfunden haben. And do you think that... that secret of your success, and that's, and you've explained it on the one hand, but it also it just assumes that you're going to kind of keep up that level of creativity, which you obviously have managed to do, because I think that can often be a big pitfall, that people don't manage to maintain standards.
Yeah, yeah, we have a lot of... because it's such a democracy, you know, it's really it's a five-person democracy, this situation. And the band is an ongoing conversation about what the band should be. So, and there are very high standards. People in our band are very slow to compliment each other and tend to doubt rather than have a sort of arrogant assumption of happening of truth. There's a lot of doubt and there's a lot of self-reflection and there's a lot of self-deprecation. And so I think I'm not sure how you, if you're someone like, if you're a solo artist, it must be very difficult over the course of 20 years to keep your standards up because you're only, it's a one-way loop, you know, and you're only hearing your own thoughts ultimately about the music. I mean, you can hear input from other people, but that idea doesn't keep getting sent out into a room and shoved back at you. And in Stars, that's what happens. So we, I think, are getting better rather than worse. And you know, there are those who might disagree, but I know better than them.
Well, who cares what other people think?
Well, right? Yeah, indeed. Yeah. Except my mother, of course.
Er sagt, dass es ist eine Demokratie in der Band unter fünf Personen. Und das ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg eigentlich, dass sie sehr viel Austausch haben und dass sie sehr kritisch sind miteinander im Umgang. Sie sind sehr vorsichtig oder sehr zurückhaltend, wenn es um das Thema Komplimente geht. Also sie sind eher so, dass sie sich gegenseitig kaum Komplimente machen. Und sie sind voller Selbstzweifel und Selbstkritik. Und er meinte, dass sie dadurch natürlich auf diese Weise voneinander lernen können und sie können sich gegenseitig inspirieren. Und er meinte, dass sehr viel auch Selbstironie auch in der Band drin ist auch. Er meinte, das ist auch sehr gesund und sehr bodenständig. Und er glaubt, dass die Band sogar im Laufe der Jahre immer besser geworden ist. Er meinte, es gibt wahrscheinlich Leute, die das anders sehen, aber das ist ihm egal. Wichtig ist nur die Meinung seiner Mutter. Das zählt natürlich schon. Aber ansonsten ist er zufrieden, wenn die Band mit sich zufrieden ist. But you think, nonetheless, all that being said, that there's a certain amount of luck if you don't run out of ideas at some stage, because you obviously haven't.
And yeah,
I mean, I just saw a documentary just recently, Pete Townsend, talking about how Quadrophenia was made.
Yeah.
And he says, in hindsight, it was the last truly great Who album, and he was like 28 at the time.
Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, I do feel lucky, but on the other hand, I think it's where being there is a mixture in our band of people who are real musicians, who are trained jazz musicians, who are classical musicians, who have degrees in music, and people, excuse me, like me, who are completely self-taught and really taught by records. You know, I am an obsessive music fan, and the idea of the pop song is one for me that never gets boring and I never stop thinking about. And when you take on as your project to write the perfect pop song, it does confine you, but it also defines your mission in a very clear way. And I think experimentation can lead you down some roads where you end up experimenting for experimentation's sake and losing touch with the notion of an audience. You know, I come from a theater family. I used to be an actor. To me, the music doesn't happen unless there's an audience. And I'm always thinking about my conversation with the audience and how to mess with them, how to please them, how to annoy them, and how to move them. And I think when you stay in touch with your audience, you have a much better chance of continuing to know why you're doing what you're doing.
Right. Ja, er sagt, dass sie vielleicht doch ein bisschen Glück gehabt haben, dass sie immer noch so viele Ideen haben, kreative Ideen, dass die Kreativität immer noch richtig lebendig ist bei denen, lebhaft. Aber er meinte, dass es vielleicht auch Schicksal ist gewissermaßen, weil er meinte, er ist nicht so ein besonders guter Musiker eigentlich, nicht klassisch ausgebildet, er ist kein Jazzmusiker, hat kein abgeschlossenes Studium, was Musik betrifft, und er hat eigentlich sich selbst alles beigebracht. Und hat einfach so einen Sinn für Popmusik gehabt. Und das war so seine Mission und das war sein Ziel. Und er meinte, weil es einerseits sehr beschränkt ist eigentlich, das, was sie machen. Sie versuchen einfach so perfekte Popmusik zu schaffen. Dann ist es wiederum auch ganz klar das Ziel. Und es ist vielleicht einfacher zu erreichen, weil man sich intensiv darauf konzentriert. Und er meinte, dass wenn sie experimentelle Musik machen würden, dann kann man entgleisen. Und vielleicht viele verkehrte musikalische Entscheidungen treffen. Und das kann ihnen nicht passieren bei dieser Band, weil es ein ganz klares Ziel ist. Und er meinte, er kommt aus einem Theaterumfeld. Seine ganze Familie kommt aus dem Theaterumfeld, er war selbst früher Schauspieler. Und er hat deshalb immer eine ganz starke Beziehung zu der Vorstellung gehabt, dass man mit einem Publikum kommunizieren muss. Und das ist auch sein Ziel, wenn er seine Musik schreibt, dass er das Publikum im Sinn hat, wie er mit diesem Publikum kommunizieren kann, wie er sie erreichen kann und wie es was ihnen vielleicht gefallen könnte und was das Publikum irritierend finden könnte. Diese Beziehung zwischen Publikum und Künstler ist für ihn von oberster Wichtigkeit und er glaubt, dass er dadurch immer auf dem richtigen Kurs geblieben ist. So, we're going to hear another perfect pop song from the No One Is Lost album.
Well, you said it, I didn't. what should we listen to? Let's listen to Look Away. That's right. A pretty good pop song.
Okay. Yes, hören wir ein ziemlich guter Pop Song jetzt. Look Away von dem Album No One Is Lost von der Band Stars. Look Away von Stars von dem Album No One Is Lost. Doing my research on this album, a lot was made about how it was recorded in this special location above a gay disco. And was that a bit like just giving the label information so they got something to write about?
Yeah, I mean, that's what happens, isn't it? You have an interview with a guy who does your press release, and then he mentions it, and then for the next year and a half, you afford it way too much importance with various members of the media. It's how we do things in the rock and roll business. So, yes, it was incredibly important.
Right, okay. Like the bass drum throbbing through the studio floor. Yeah.
I mean, it was a place we went and hung out. We used to go and have drinks there. And I liked that we were at the end of our day and we were, 15 years older than anyone else in the place. And we sat there very much as people who were having a nightcap after working. And the rest of the room was filled with people who were starting their night and hoping to have a crazy, wild evening of it and meet somebody and fall in love or make love or whatever. And so definitely it inspired the notion of making a record about the nighttime, about the nightlife. But as always, from outside of it, even when I was 21, I would go to clubs, but I would look at people and think, are they having as much fun as they seem like they're having? And I think as I got older, I realized, they were having fun. But then the next morning came and they were back to square one. They had to invent themselves again, And so that's, I think, to a great degree what the record is about.
And it actually influenced the structure of the music to a certain extent, do you think, as well? Was it a conscious stance to make things danceable to a certain extent?
Not really. I mean, for a couple of tunes it was. But we've always tried to make electronic dance music. And sometimes it happens and sometimes we end up with something that sounds a lot like The Beautiful South or a lot like Carole King. And, we don't. The song leads us where it's going to lead us. We're not going to apply a patina of style over songs. That's not the way we do things. The song becomes what the song needs to be a good song. And we leave fashion at the door, Now, that's been to our detriment to some degree. I think it's been hard for people to peg us or put us in the right format. But there's nothing we can do about that. That's who we are.
And it's also interesting that when it is really danceable, like the title track, for example, or From the Night, then it's certainly not kind of superficial disco music. I mean, there's so much depth to it. And so it automatically kind of makes it to something completely different. It's not like young people's dance music at any stage, is it?
No, I mean, I've never really liked young people's dance music. Detroit techno wasn't really young people's dance music. It was being made by men in their 30s and 40s, even when it started. And the Pet Shop Boys are still making great dance records. But there's a fantastic track off the last record, the last song called Single, and it's the lyrics go, I like the singer, I like the song. I like the singer. He's lonely and strange. Every track has a vocal, and that makes a change. And it's this.
It's the Pet Shop Boys.
A brilliant song about their kind of dance music and a young person hearing that kind of dance music and feeling that it was more life affirming than the dance music that they'd been introduced to before. But in such a simple way, Neil Tennant is brilliant at putting together words that mean things on many levels in very simple ways.
Pet Shop Boys vocal. So das neue Album No One Is Lost ist in Montreal entstanden, und zwar eine Etage höher als ein Schwulenclub in Montreal. Und als sie da gearbeitet haben, dann haben sie auch gehört, sie konnten die Musik teilweise sogar unten hören. Und als sie dann fertig waren mit den Aufnahmen für den Tag, dann sind sie öfter in den Club gegangen, um einfach einen trinken zu gehen. Und bevor sie schlafen gegangen sind. Und sie fand es interessant, da zu sitzen mit Menschen, die im Schnitt 15 Jahre jünger waren als sie und die gerade angefangen haben. Im Prinzip, ihr Abend hat gerade angefangen. Und die waren da in der Hoffnung, jemanden kennenzulernen, vielleicht in der Hoffnung, sich zu verlieben. Und er meinte, er fand es ganz faszinierend, obwohl er selbst nie ein Clubgänger war, auch als er jünger war. Als er 21 war, ging er zwar in Clubs, aber es fand er ein bisschen merkwürdig, wie die Leute den Eindruck vermittelt haben, als ob sie das sehr spaßig fanden. In Wirklichkeit waren sie wahrscheinlich ziemlich frustriert. Und er war zumindest ziemlich frustriert, als er in Clubs ging. Und er sagt, es war nicht deshalb eine bewusste Entscheidung, so tanzbare Musik zu machen auf diesem Album, obwohl es schon einige richtige tanzbare Songs gibt. Er meinte, das haben sie immer zwischendurch mal gemacht. Er meinte, dass es ist nicht so hauptsächlich jetzt, also von diesem Club beeinflusst worden, das Album. Es hat vielleicht so eine gewisse Nebenwirkung gehabt. Und manchmal machen sie einfach tanzbare Musik und manchmal klingen sie, meinte, wie The Beautiful South oder Carole King. Er meinte, es geht letztendlich einfach um gute Songs. Und er meinte, die Band war immer schwierig einzuordnen. Man konnte sie nie richtig abstempeln. Und auch wenn sie Tanzmusik machen, es ist nie wirklich Tanzmusik für junge Leute. Und das mochte er auch nie. Und er meinte, sowas wie Detroit Techno war sowieso nicht wirklich von jungen Leuten gemacht. Sie waren auch sowieso eher 30 oder 40, die Leute, die es gemacht haben. Und sein Vorbild ist eher eine Band wie die Pet Shop Boys. Er meinte, dass jemand wie Neil Tennant hatte eine brillante Art und Weise, um Tanzmusik zu machen, die im Prinzip abseits von Alte ist, eigentlich so gesehen. So, should we hear one of those more disco tracks? Maybe the title track, I think, makes sense, doesn't it? No One Is Lost.
Yeah.
And maybe we'll talk about that song after, because the message in the song is all important, of course. Yeah. Okay, wir hören jetzt das Titelstück No One Is Lost von dem Album No One Is Lost von Stars. No One Is Lost von Stars, und bei mir im Studio ist Todd Campbell von der Band. Of course, this song actually tends to sum up the album, I think, as a whole, because it seems to be... It's very typical Stars in the sense, on the one hand, being very uplifting, but on the other hand, being quite melancholic as well.
Yeah.
Kind of really miserable messages.
Yeah.
But in a very kind of euphoric way.
Yeah. I mean, I don't think of them as miserable. I think of them as true, which is, coincidentally quite miserable. The truth hurts, baby. But I got this idea, you know, and I wasn't the first person to get it. But it was an idea that I got from listening to pop music, which was the great thing about pop music is how ephemeral and fleeting and small it is. And when you're listening to it, when you first hear a great pop song and you're 17 years old, it reminds you of your immortality. And when you hear that song 20 years later, it reminds you of your mortality. And the song still is the same. You are the one who's changed. So I've always loved the idea that pop music can be a signpost of celebration and it can be a reminder of what's gone and what you're losing. And, saying that no one is lost is a very hopeful thing. It's untrue. Everyone is lost. We are all lost. We lose this game. We have to say goodbye. But the only way to get through it is to say it's not true. You know, my daughter asked me the other day, she's 5, she said, are you going to die? I said, absolutely not. Why would I tell my daughter, yes, I'm going to die? She'll find out, you know, but blind hope is going to get us through the days. And so I don't like music that says life is cool and you're awesome and we're out on the dance floor and it feels so right. I like dance music that says life is sad and your world is a bit mundane, but listen to this record. Doesn't life feel incredible when this record comes on for a minute? To me, that's a much more honest and it's much more worth celebrating than some kind of false promise of eternal fun, you know? Fun ain't worth anything if you don't spend most of your life in misery.
Right, okay.
Maybe that's just because I'm from the north of England. You would know. I mean, it's a very northern English perspective on life, right?
Yeah. Well, I have to explain, you actually came from Sheffield, didn't you, Richard?
Yeah.
You certainly don't sound like that anymore. But
no, but yeah, I have that perspective. And I think a lot of northern bands have that perspective. And a lot of northern people have that perspective. I don't know why, but it's just something that is true about, it's true about George Formby, it's true about, you know, Alan Bennett, it's true about Morrissey, and to some degree, although I would never compare myself in stature to those people, it's true about me.
Right, okay. Ja, dieses Album hat so einen roten Faden eigentlich, dass wir alle verloren sind. No One Is Lost ist ironisch gemeint, weil letztendlich sind wir alle verloren in dem Sinne, dass wir alle irgendwann sterben werden. Und er meint, dass Popmusik kann schon eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, uns zu trösten. Er meinte, es ist eigentlich so ein flüchtiges Medium, ist eigentlich klein und unbedeutend, aber wenn man mit 17 ein wirklich schönes Poplied hört, dann kann es eine große Bedeutung haben. Und wenn man 17 ist, dann fühlt man sich unsterblich. Aber wenn man dasselbe Lied 20 Jahre später hört, dann fühlt man sich sterblich, weil die Zeit hat sich einfach geändert. Man hat seine eigene Sterblichkeit begriffen. Und er meinte, auf der einen Seite kann Popmusik eine, so man kann das Leben zelebrieren damit, aber andererseits, es ist einfach so, muss man sich bewusst darüber sein, was tatsächlich vergangen ist. Also Popmusik kann einem auch einen Sinn der Vergänglichkeit vermitteln. Er meinte, seine Tochter, die 5 ist, hat ihm kürzlich gefragt, ob er sterben wird. Und er meinte, nein, definitiv nicht. Warum soll er seiner Tochter das erzählen? Das wird sie irgendwann wissen. Und er meinte, er war nie ein Fan von der Vorstellung, dass man Popmusik machen sollte mit der Botschaft, das Leben ist cool und ganz aufregend und in Wirklichkeit ist man oft traurig und man hat ein langweiliges Leben ganz oft. Er meinte, dass die Ehrlichkeit für ihn ist immer ganz wichtig. Nicht also diese Vorstellung, dass das Leben nur ein ewigen Spaß ist. Und er sagt, das ist eine typische nordenglische Mentalität, die er hat. Er kommt nämlich ursprünglich aus Sheffield in Yorkshire. Und er meinte, es gibt so viele Leute aus der Gegend, die im Prinzip seine Mentalität auch teilen. Also von früher George Formby, Alan Bennett, Morrissey. Er meinte, er würde sich nicht anmaßen, sich mit solchen großen Künstlern zu messen. Aber er denkt, dass er durchaus eine ähnliche Mentalität hat. Could we play maybe an old song now? Would you like to play an old song which means a lot to you, where that same attitude is reflected, where it kind of sums it up?
Yeah, there's a song called Time Can Never Kill the True Heart. It's off the record Heart. And I think that was the first time I really got that notion in my head in a way that I felt was articulated well, you know? The first lines are one step closer to the seawall. Looking down, you can see all. Hold my hand so you don't fall. Catch your breath as the gulls call. One heart out of two. One life, me and you. And, you know, it's, are they standing on that wall to jump or are they standing on that wall to live? You know, that to me is where pop music happens, is in those extreme moments when people do very foolish things and it either ruins their life or it makes their life, you know. But that's the energy off which pop music exists. And novels and paintings, all these different mediums have different, they occupy different hallways of the human existence, you know. A novel is an interior experience when you read it. When you listen to pop, you got to find someone's hand to hold. That's the impulse it creates.
Right. Ja, er sagt, dass es tatsächlich ein ganz altes Lied gibt von dem Album Heart, das diese Attitüde effektiv vermittelt. Das war das erste Mal, dass er das wirklich entdeckt hat oder das wirklich artikuliert hat, was er glaubt, also wovon er wirklich überzeugt ist, dass Popmusik tatsächlich eine ganz wichtige Rolle spielen kann, in dem Sinne, dass in besonders leichtsinnige oder leichtfertige Momente oder gefährliche Momente, wo man ganz viel riskiert, dass man geniale Ideen haben kann. Und dasselbe gilt für die Kunst grundsätzlich, sei es die Malerei oder sei es auch Literatur, dass wenn man im Prinzip am Rand des Wahnsinns ist, also dass gerade dann kann man die wahre Inspiration erleben. Und ja, manchmal ist es auch so, dass man eine absolute Bauchlandung erfährt und dass man sich nie wieder davon erholt. Oder es kann einfach bedeuten, dass es einfach hilfreich ist und dass man daraus lernt, dass man dadurch weiser wird. Sorry, can you repeat the song again?
Time can never kill the true heart.
Okay, und das hören wir jetzt. Okay. Richtig alte Musik von Stars haben wir gerade gehört. And because listening to that reminds us of, I mean, just how far you've been and the kind of, this sort of gives an idea of the path you've been down. Because, I mean, there's been a lot of constants, but I think with this album, for example, maybe do you think you've never gone quite so far in terms of making it particularly palatable? And it actually sounds even more easy on the ear than maybe you have in the past?
I think that's, yeah, I mean, that there's various, I read an article today in a Canadian paper saying, have bands like Stars sold out by trying to make records that are too too good or too mainstream? I mean, if only that was true. If only we were mainstream. It seems to me that doing that immediately casts you as out of the mainstream now. You have to sound like you know, you're banging some dustbins together with a flute in order to make it onto FM radio these days. I mean, I don't think Alt-J sound very mainstream, but they're a hell of a lot bigger than us. So I don't know what mainstreamly means. We have always been trying to make gorgeous sounding, accessible, unpretentious, big pop records that normal people can like. The fact that we've gotten better at it, I guess, looks like we're pandering, but we've been pandering since the beginning and nobody's paid any attention.
You just got better at pandering.
We've just gotten better at pandering and nobody continues to pay any attention. I mean, you know, we make the music we want to make. We don't for one second consider that it will do any better for us. We're perfectly aware it won't. We've been around for a long time. We worry about the people who like stars, and we've given up on the people who don't or who have never heard of us. We have a shop that we run. We sell our favorite things in it. If you come in, we'll give you beautiful service. It'll be the same. If you come back 30 years later, we won't have changed anything in the shop. We'll be the same, and we'll know your name, and we'll give you what you want, and that's the business we run, you know?
Okay. Right. Ja, ich bin der Meinung, dass dieses Album vielleicht noch ein bisschen glatt produziert ist für ihre Verhältnisse, mehr als sonst in der Vergangenheit. Und er meinte, es war immer eigentlich so ihr Wunsch, so glatt wie möglich zu klingen, so poppy wie möglich zu klingen und total poliert. Er meinte, dass es war eigentlich immer ihr Wunsch, einfach grandiose Popmusik zu machen mit sehr großem kommerziellem Potenzial. Es hat noch nicht geklappt. Er meinte, es gibt andere Sachen wie Alt-J. Das klingt eigentlich viel weniger Mainstream-lastig und sie sind viel erfolgreicher als Stars. Er meinte, sie haben einfach aufgegeben. Also egal, was sie versuchen, egal wie sie versuchen, poppy wie möglich zu sein, sie schaffen es nicht wirklich. Und sie haben natürlich ihr Stammpublikum und die versuchen gar nicht mehr, die Leute zu erreichen, die sie früher nicht erreichen konnten. Er meinte, es wird sich daran nichts ändern. Und wenn sie ihre Sachen verkaufen, sie haben so einen Online-Laden und so, dann die Leute werden perfekt bedient. Das ist ihr Geschäft, einfach so diese sehr aufpolierte Popmusik zu produzieren, und dazu stehen sie. The only thing I was thinking, though, that, I mean, bearing that in mind, I do think there was a case in point a few years ago, an artist I think is quite a big talent from England, Marina Diamandis from Marina and the Diamonds.
Yeah.
I think she messed up on the second album, personally, because it was too commercially produced. Like, she worked together with like Dr. Luke, who did Britney Spears, for example.
Right.
And because I think the fact was that it came over as being so sweet, sort of sugar sweet, that the actual her vocals actually lost their impact,
mm-hmm.
and the depth of the lyrics lost their impact as well.
Yeah, I mean,
just what I'm saying, that there is a danger there, possibly, that a risk people could be taking.
Yes, it's you have to. Production is a, it's a palette. You know, you have to decide what you want to say, and then you have to apply production techniques to making that clear. And I think, if you're not sure what you want to say other than please listen to my record in great numbers, then that production is going to overtake the content, you know? The content has to have integrity, and then it can withstand whatever production you put on top of it. But a lot of artists who have a great deal of success initially, especially in England, where there's, you know, there's still very much a 1970s, 1980s, mentality in the record industry, which is, oh, you have a single that's hot, let's work you to death for 24 months, and then who gives a damn what happens next? We'll have made our money. So with something like Marina and the Diamonds, I'm sure she was under enormous pressure from A&R people. It's true, they still exist. and they're still useless. And people like that management saying, look, you have a chance to get on Radio 1 if you apply this production to your music. I mean, we made this record in our jam space with our studio we built ourselves. It wasn't made in a big studio.
Right.
So we were able to control the ways in which we were using the production. And I feel badly for young artists who don't have the time to learn production techniques themselves, who are then put in the position of having someone else say, trust me, you know, it can be tricky. And it can get the music lost, for sure.
Right. So, in a sense, you're still kind of the in that sense, you're still a lo-fi indie band in that respect when it comes down to actual techniques.
Oh, yeah. I mean, we, you know, the drums were recorded in a room much less structural integrity than this recording studio. It was just a living room. It was Mount Zoomer, and it's where Arcade Fire made a lot of Funeral, and it's where Handsome Furs have made a couple of records. It's where Winter Sleep work. There are Jam Space Buddies.
Right.
Wolf Parade made a record called At Mount Zoomer. When you buy the record, you think, God, Mount Zoomer must be quite a studio. Well, it's one-bedroom apartment above a gay disco in Montreal.
Right, okay. Ja, er sagt, dass obwohl sie perfekte Popmusik machen wollen, wie immer wieder betont, es ist ihm wichtig, dass die Produktion nicht übertrieben glatt wird. Und er meinte, dass junge Künstler wie Marine and the Diamonds zum Beispiel, dass sie werden oft unter Druck stehen, tatsächlich zu übertreiben und dass sie ihr wahres Selbst dann dadurch verlieren können, weil es wirklich nur darum geht, auf die Charts zu spekulieren. Und das war nie der Fall bei dieser Band Stars. Und sie haben immer so Lo-Fi-Studios gehabt, zum Beispiel Mount Zuma in Montreal, wo viele wichtige kanadische Bands ihre Platten aufgenommen haben, wie Arcade Fire und Winter Sleep und Wolf Parade und Handsome Furs. Und er meinte, es ist alles andere als ein kultiviertes, perfektes Studio. Und dadurch bleibt der Sound der Band gewissermaßen bodenständig. I think just to sum it up, I think probably one of the reasons, I mean, on the strength of songwriting, I mean, you're up there with the greats, no doubt, and you should have had a lot more commercial success. But I think possibly one of the reasons you haven't is because of the intimacy of the music, I think, because there's a certain almost privacy to it, which I think maybe it doesn't have so much of a universal appeal because it's so private and it's so intimate.
Yeah.
And so there is something still indie about it after all.
Yeah, it's kitchen sink music. That's how I've always described it when people, I mean, it's horrible to try and describe your music, but it's kitchen sink music. It's music that we very much want you to have it in your life, in your private life. You can do the dishes to it. You can drive to your mum's funeral with it. You can have a good cry. You can have sex. You can smoke a cigarette and stare off into space. But it isn't an acknowledgement of how awesome everything is. And I think that sometimes people, they equate privacy with honesty or vice versa. And that's okay. You know, I sat in my room and I drew up a plan, and it was a private plan in my head. So the fact that it came to fruition and now everyone is sitting in their room drawing up their plans, that was the plan.
Okay.
You know what I mean?
Yeah.
And I'm willing to sacrifice being a bigger band to the notion that we're in people's lives in a way that's very, very integral to who they are, really. And, you know, there's a line at the end of No One Is Lost. You're being brave, but we know that you're afraid. Put your hands up if you ever feel afraid. For us, that's saying to the people who aren't afraid to do that, you know, who are willing to say, yeah, I'm afraid. And sometimes I go out and get drunk and try to forget that.
Okay. Ja, also ich meinte, dass die Band hätte eigentlich viel erfolgreicher sein müssen, weil also das Niveau des Songwriting einfach so stark ist. Und also meine Theorie ist, dass es wahrscheinlich nicht der Fall ist, dass sie so erfolgreich sind, weil die Musik so privat und intim ist. Und dass sie dadurch einfach nicht so ein richtig großes Publikum erreicht. Und dass es letztendlich doch irgendwie Indie ist vom Anspruch her. Und das hat im Prinzip bestätigt. Er meinte, dass es Musik ist dann wirklich so für das Privatleben sozusagen. Man kann damit abwaschen mit ihrer Musik im Hintergrund. Man kann sogar zur Beerdigung der eigenen Mutter fahren und Stars dabei hören. Man kann eine Zigarette rauchen und aus dem Fenster schauen und Stars im Hintergrund hören. Und er meinte, dass die Musik ist einfach sehr privat entstanden, in sehr so ehrlichen privaten Augenblicke für ihn bei sich zu Hause, in seinem eigenen Wohnzimmer zum Beispiel, und dass die Musik geht in die Welt heraus und erreicht die Menschen in ihrem Leben. Und das ist für ihn am wichtigsten, dass er die Menschen einfach berühren kann. Und er muss einfach in Kauf nehmen, dass man dadurch nicht so extrem kommerziell erfolgreich sein kann, wenn man diesen Anspruch hat. Right, well, thanks very much for coming down to talk to me again.
Pleasure. Good thanks
to see
for
you.
Having me in.
And what we'd like to hear to finish off then?
Let's hear a little song called From the Night.
From the Night. Okay, a little song. Probably the longest song of the album, I think. Fade out on that.
Yeah, we'll fade out on that.
Right, okay. Well, thanks a lot. Thank you.
Thank you.
So that's what mein Studiogast Talk Campbell von Stars. We're hearing jetzt From the Night. Das erste Stück auf dem Album. Von dem Album No One Is Lost. Und ich wünsche euch eine gute Nacht.
NDR Info. Nachrichten.